So, also ich denke, mittlerweile haben wir es alle mitbekommen, das ist der erste Gottesdienst im neuen Jahr 2022. Wir starten durch. Ihr seid auch schon durchgestartet, wie auch immer ihr den Jahresübergang verbracht habt. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht. Oh, darf ich das überhaupt sagen, guten Rutsch? Ist das irgendwas Heidnisches? Nee, also das ist sowas Jüdisches eigentlich. Rosh ist der Anfang. Rosh ist der Anfang. Und daher kommt das mit dem Rutschen, einen guten Rutsch, einen guten Anfang. Das ist eigentlich, was man sich da wünscht, das ist ganz, ganz in Ordnung. Und ja, ist noch nicht lange her und jetzt starten wir auch durch als Gemeinde. Und den Text der Predigt, der ist auch schon angeklungen in dem guten Intro am Anfang, die offenen Arme Jesu. Ich lese uns aus Johannes 6, die Verse 37 bis 40. Und das ist auch die Jahreslosung. Also die Jahreslosung, das muss man nicht verfolgen, aber das kann man verfolgen. Die Losungen kennen ja einige von uns, so ein Büchlein, wo man an jedem Tag so zwei Verse hat. Und mein Ethikdozent hat damals gesagt, naja, man sollte sich aber nicht nur von diesen beiden Salzstangen ernähren, das ist ein bisschen dünn als geistliche Nahrung. Aber immerhin, es ist gut, es ist eine gute Tradition, die manche pflegen und lesen. Und diese Jahreslosung heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das sagt Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich weiß es nicht, wie es dir jetzt mit diesem kurzen Satz geht. Das hat ja auch sehr damit zu tun, wo du geistlich stehst, wie lebendig du gerade geistlich bist. Ja, falls jetzt hier jemand ist, der gerade ganz verzweifelt ist und weiß, dass er viele Fehler gemacht hat und sich fragt, gibt es irgendjemanden, der mir helfen kann? Da gibt es doch irgendwie diesen Gott der Christen, da gibt es doch so einen Jesus. Und wer so richtig verzweifelt ist und hört diesen Satz, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, der hüpft vor Freude in die Luft und sagt, wow, das ist mal eine gute Nachricht. Ja, und dann ist es bei uns alten Hasen im Glauben so, naja, wir haben das schon so 53 Mal gelesen, vielleicht das Johannesevangelium oder Kapitel 6 und dann, ja, genau, stimmt, so ist Jesus. Was ich mir wünsche, ist, dass der Heilige Geist an uns wirkt heute Morgen und uns das mal richtig durchbuchstabiert, was das bedeutet, denn Gott ist gnädig, aber er hätte es nicht sein müssen. Und dass wir das nicht als Selbstverständlichkeit nehmen und vor allen Dingen, dass wir vielleicht darauf reagieren, was das eigentlich bedeutet, wenn Jesus uns das zuspricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wir werden ja auch, wie wir es hier als gute Tradition im Evangeliumshaus haben, durchstarten direkt mit, die erste Woche ist eine Woche des Gebetes. Wir werden also morgen Abend hier 19.30 Uhr zusammen beten und dann jeden Abend werden wir das tun, so circa eine Stunde, so wie Gott uns auch leitet. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele auch präsent hier sein werden und mitmachen. Und wer nun wirklich verhindert ist, da kannst du dir vielleicht ja trotzdem zu Hause einen Wecker stellen, bist einfach im Geist mit uns verbunden, machst da mit, dass wir durchstarten und dass wir quasi das annehmen, dass wir das nicht nur akzeptieren, sondern fröhlich annehmen, was Jesus hier sagt. Wer zu mir kommt. Einige sagen vielleicht, ja, das ist doch eine richtig gute evangelistische Botschaft. Das ist doch so eine Predigt für eine Evangelisation, wo man den ganzen Sündern, die Gott gar nicht kennen, sagt, wer zu mir kommt. Ja, und das ist ein guter Ort dafür, aber doch nicht nur dafür. Das ist doch eine Einladung von Jesus, die jeden Tag gilt und die da auch uns Gläubigen gilt und die Jesus ausspricht. Und ist es nicht wunderbar, wenn wir Jesus nicht einen Korb geben, sondern wenn wir sagen, wow, ja, das werden wir tun. Immer wieder erlebt man ja auch in seelsorgerlichen Gesprächen oder auch in halbseelsorgerlichen Gesprächen, dass Menschen darunter leiden, wenn sie Ablehnung erleben. Ja, wenn sie abgewiesen werden, wenn sie einen Korb bekommen, ja, das ist so der Klassiker. Ja, der junge Mann hat allen Mut zusammengenommen und fordert dann seine Liebste auf zum Tanz oder willst du mich heiraten? Und was für ein Drama, wenn dann die Auserwählte Nein sagt. Ja, das ist mal so ein ganz großer Klassiker. immer wieder verfilmt worden. Aber das gibt es ja auch in kleineren Dosen, ja, in kleineren Situationen, wo man jemanden einlädt, wo man einem ein Angebot macht, ein Hilfsangebot. Und ich denke, wir alle kennen das ein Stück weit, wenn dann Nein gesagt wird, wenn das abgelehnt wird. Keine Zeit. Jesus sagt, ich weise dich nicht ab, wenn du zu mir kommst. Wow. Jesus sagt auch nicht, ja, gerne, ich guck mal, wo ich noch einen Termin frei habe, 2022, ah, da habe ich noch was, ja, 13. November, da habe ich noch mal eine Viertelstunde, da kannst du zu mir kommen. Wir wissen, dass das unter uns Menschen so ist. Und je berühmter eine Person ist, umso schwieriger ist es, sich mal mit der zu treffen. Jesus sagt, du darfst zu mir kommen, ich weise dich nicht ab. Was heißt es, zu ihm zu kommen? Nun, zu ihm zu kommen, um es mal ganz, ganz einfach zu machen, heißt auch, ich bete. Ich bete heißt, ich komme zu Jesus. Ich rede mit ihm. Ich gebe ihm Zeit und das auf der Grundlage, dass er sagt, ich gebe dir Zeit. Ich biete mich dir an. Wow. Also das ist unglaublich eigentlich, weil wir reden hier nicht von einem berühmten Fußballspieler, einer berühmten Schauspielerin, einem berühmten Präsidenten oder einem Oberhaupt irgendeiner Kirche. Wir reden hier von der wichtigsten Person des Universums seit aller Zeiten. Er sagt, ich weise dich nicht ab, wenn du zu mir kommst, zu mir. Jetzt lese ich die Verse im Zusammenhang, Johannes 6. Das ist eine gewaltige Rede von Jesus, die hat so viel Tiefgang und jedes Mal staune ich wieder, wenn ich mich damit beschäftige. Und das ist ja immer gut, den Zusammenhang zu betrachten. Wo steht denn dieser Vers im Zusammenhang? Dann versteht man das besser und geht tiefer da rein. Und diese ganze Rede in Johannes 6, die ist so unglaublich und so tief. Und was mich immer wieder erstaunt ist, dass der Johannes so einfache Worte benutzt hat. Ja, da sind ja gar keine Fremdwörter drin, keine komplizierten Konstruktionen drin. Alles ganz einfache Worte und so eine unglaubliche Tiefe. Also jetzt mal der Zusammenhang. Johannes 6, Abvers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Wenn Jesus also sagt, wer zu mir kommt, dann spricht er ja von einer Person, die ganz klare Rahmenbedingungen hat. Ja, wir sind ja schon länger in einer Zeit, wo vieles verwischt und verschwimmt. Und wo auch eine Sehnsucht ist nach geistlichem Erleben oder nach dem Übernatürlichen, nach dem Transzendenten. Letztlich ist eine tiefe Sehnsucht des Menschen nach Bedeutung im Leben. Ja, jeder wünscht sich, dass er Bedeutung hat im Leben, mehr oder weniger stark wird das auch zugegeben. Ja, es gibt die laufen sowieso so rum, wo man denkt, okay, der hält sich für den Wichtigsten der Welt. Und dann gibt es die anderen, die eher ständig so ausstrahlen, wenn man ihnen auch mal vielleicht ein kleines Lob gibt, so nein, ich nicht und ich kann nichts und ich bin nichts und sowieso ganz unwichtig und ganz am Rande. Nun, wir alle haben die Sehnsucht danach, eine Bedeutung in unserem Leben zu haben. Und es gibt einen Punkt, wo wir Bedeutung im Leben finden können, was wirklich trägt, was durchträgt, ob man jung ist oder mitten im Leben oder alt ist oder ob man in einer Krise ist oder ob der Tod nah heranrückt. Es gibt einen Punkt, wo Bedeutung ist und dieser Punkt ist schlichtweg Jesus. Jesus ist der Punkt, er ist die Person. Die Verbindung mit ihm bedeutet, Bedeutung im Leben zu haben, weil Jesus die Bedeutung ist. Er ist der Sinn, er ist das Leben, er ist das ewige Leben, er ist auferstanden und er ist hier und er hat Sehnsucht nach uns. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Nun, wer zu mir kommt, wer ist denn Jesus? Es wird uns in diesen Versen einiges Simples über ihn gesagt, aber das gibt ein etwas klareres Bild über Jesus, dass man nicht irgendwie einer Idee folgt oder irgendeinem Geist oder einer Sphäre oder was es alles so auch gibt an menschlichen Ideen. Jesus ist aus dem Himmel gekommen, sagt er. Okay, Das haben wir auch gerade in gewissem Sinne mal so betrachtet. Weihnachten, die Krippe. Ja, da war ein Baby, da fing irgendwie ein menschliches Leben an, aber eingebettet in die Ewigkeit. Er kam aus der Ewigkeit und wurde Mensch. Also Jesus kommt aus der Sphäre des Göttlichen. Jesus kommt aus der Sphäre des von Sünde Unberührten. Paradies ist so ein Begriff. Ewig, über der Zeit stehend, Vater, Sohn und Geist. Also das alles ist hier bei Johannes ja auch drin. Jesus, der aus dem Himmel gekommen ist. Jesus, der klar ist, der rein ist, der freundlich ist, der gnädig ist, der all das verkörpert, was eigentlich so gedacht war, wie wir Menschen leben sollten, bevor dann eben die eklige Sünde kam. Und Jesus ist vom Vater gesandt worden. Also Jesus hat sich das auch nicht einfach alleine ausgedacht. Wer an Jesus denkt, der muss auch an den Vater denken. Und wer an den Vater denkt, muss auch an Jesus denken. Das ist so verwoben in der Schrift, auch wenn wir da immer wieder mal vielleicht gedankliche Probleme mit haben. Aber unsere Seele, unser Herz sagt, wow, so ist es. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus ist nicht wankelmütig. Jesus ist nicht einer, der einfach so seinen Weg geht und jetzt gehe ich mal den, jetzt gehe ich mal einen anderen. Nein, er hat getan, was der Vater ihm gesagt hat. Und das hat er fröhlich getan, weil er überhaupt keine Probleme damit hatte, eine Anordnung zu bekommen und das auszuführen. Er hat das gerne getan, von Herzen getan. Ist das nicht herrlich, dass wenn wir also zu Jesus eingeladen sind, Gemeinschaft mit ihm zu leben, ist es gleichzeitig Gemeinschaft mit dem Vater und es ist Gemeinschaft mit dem Geist. Und irgendwie, wenn man es überhaupt irgendwie in Zweifel ziehen könnte, ob Jesus stabil ist, ob das der Grund ist, auf den ich mich stellen kann. Also hier ist nochmal ein zusätzlicher Gedanke, die drei zusammen, ja, das ist nicht zu trennen und das ist gewaltig und das ist stark und das war am Anfang der Zeit und das wird immer so sein. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus hat hier keinen Alleingang gemacht. Er hat nicht einfach mal was gesagt, sondern es heißt mal in der Schrift, was aus zweier oder drei Zeugen Mund gesagt ist, darauf kannst du dich verlassen. Ja? Wir kennen das bis hin in die Rechtssituationen. Man fragt Zeugen und wenn es dann zwei Zeugen gibt oder noch mehr, die dasselbe beschreiben können, ja, dann ist das doch irgendwie auf jeden Fall passiert. Und an Gott zweifeln wir nicht, an seiner Wahrhaftigkeit, aber wir haben sogar die drei. Er ist vom Vater gesandt und so sagt er, wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Und dann heißt es, am letzten Tag, am jüngsten Tag, werde ich auferwecken. Also das ist auch ein Rahmen, der hier genannt ist. Der jüngste Tag, der letzte Tag. Wenn du jung bist, ist das für dich noch ewig weg und da musst du auch nicht jetzt so viele Gedanken dir machen. Kannst du, wenn du willst, so eine Frage, was für ein Tiefgänger man so ist, kann man in jungen Jahren schon sein. Je älter man wird, desto mehr rückt das nahe, dass der letzte Tag da ist. Ja, wie der letzte Tag? Heißt das, dann kommt Jesus wieder? Das wissen wir nicht, aber wir alle haben einen letzten Tag, nämlich den Tag, der unser letzter hier auf Erden ist, wo wir dann irgendwann den letzten Atemzug tun. Und es wird auch diesen Tag geben, an dem Jesus wiederkommt. Wer zu mir kommt, der kommt also zu diesem Jesus. Das ist alles mit drin. Es ist so wichtig, dass wir ein klares Bild von Jesus haben, damit wir zu diesem Jesus kommen und mit ihm verbunden sind. Vom Vater gesandt. Wer zu Jesus kommt, wird ihn sehen und ihm vertrauen. Also da bin ich ein bisschen gestolpert drüber. Ihn sehen heißt es ja. Wer Jesus sieht und an ihn glaubt. Boah, wer hat Jesus gesehen? Wer hat Jesus gesehen? Also das ist auch ein Begriff, den der Johannes gerne benutzt. Und es mag übernatürliche, sehr starke Visionen geben, die auch wirklich von Gott sind. Aber das wird nur wenigen Menschen geschenkt, wage ich mal zu behaupten. Aber doch mit den Augen unseres Herzens können wir Jesus sehen. Wie können wir Jesus sehen? Wie können wir da sicher sein, dass es Jesus ist? Nun, du kannst es immer abgleichen mit dem Wort Gottes. Ja, wenn du die Evangelien liest und du siehst, wie Jesus ist, wie er sich verhält, ist nicht so sehr wichtig, was er damals für ein Gewand getragen hat, aber was für ein Charakter, was für eine Art, wie Jesus ist. Und wenn du das im Gebet siehst oder vor Augen hast, dann kannst du dir sicher sein, ja. Und so kannst du Jesus sehen und wir können auch unseren Glaubensweg beschreiben eigentlich als einen beständigen Weg, in dem wir Jesus sehen, in dem wir immer klarer sehen, wie Jesus ist, inklusive Dürrezeiten, wo wir einfach trotzdem beten, obwohl wir nicht viel erleben und trotzdem baut das etwas in uns, sodass unser Bild von Jesus klarer wird. Es ist Jesus. Es ist ein Name, es ist eine Person und es ist kein anderer Weg als nur Jesus. Es gibt kein Jesus und. Es ist nur Jesus und wer zu mir kommt, Jesus erwartet alles. Er erwartet alles. Er gibt uns alles von sich und er erwartet alles von uns. Dieses Jesus und ist halt schwierig. Damit will ich nun niemanden belasten, der irgendwie im Kampf ist, der sagt, ja, aber ich habe da auch noch Dinge, die mir wichtig sind und die mir Spaß machen. Okay, sortier das mal aus und guck mal, Gott wünscht sich einfach die Bereitschaft, oftmals einfach die Bereitschaft zu sagen, Herr, ich gebe dir diesen Bereich mal, ich gebe dir den und entscheide du und hilf mir doch loszulassen. Ich rede jetzt von Dingen, die nicht direkt in sich Sünde sind. Dinge, die direkt Sünde sind, sind ja klar, dass wir sie loslassen. Bei Jesus gibt es nur All-In. Ja? Gibt es nur All-In. Du kannst nur All-In gehen mit Jesus. Du kannst nicht sagen, ja, ich möchte so ein bisschen Jesus, aber dann möchte ich auch noch so ein bisschen das und ein bisschen das und ein bisschen das. Jesus lässt sich nicht aufteilen. Und das ist auch gut so. Was für ein Liebhaber lässt sich aufteilen? Was für ein Bräutigam lässt sich aufteilen? Ja? Ein Mann und viele Frauen, ja. Diese Irrungen und Wirrungen hat es gegeben, auch im Alten Testament. Und die gibt es bis heute. Aber das ist nicht der eigentliche Plan Gottes. Wer zu mir kommt, also zu Jesus, das ist uns alles gesetzt, ein klarer Rahmen. Und in diesem Rahmen, wer Jesus ist, gibt es eben unsere persönliche Freiheit. Man nennt das auch Selbstwirksamkeit. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber das ist auch so in der Seelsorge so ein Begriff Selbstwirksamkeit. Menschen leiden darunter, wenn sie selbst nicht mehr wirksam sein können. Also wenn sie gar nichts mehr entscheiden können, wenn sie zu sehr gebunden sind an etwas. Das müssen nicht nur Drogen sein, das können auch Beziehungen sein oder irgendwelche Besitztümer oder andere Dinge. Und dann gibt es ja auch Einschränkungen der Selbstwirksamkeit, die von außen kommen. Ja, das erleben wir ja nun seit ein paar Jahren, dass es solche Einschränkungen gibt. Und ich muss sagen, durch solche Dinge, vielleicht auch durch massivere Dinge, da spürt man auf einmal in sich so, aber das will ich jetzt so nicht. Ja. Also ich habe das in den letzten 3 Monaten 2-mal sehr massiv erlebt. Das eine war eine Flugreise, also eine Rückreise aus dem Urlaub und ich will die ganze Geschichte nicht erzählen, aber da ist so einiges schiefgegangen von Seiten der Fluggesellschaft. Und naja, auch von meiner Seite ist erstmal der Ursprung war, dass ich meinen Ausweis verloren habe. Das hat viele Probleme erzeugt. Aber ich habe dann alles gemacht, was man mir sagte. Und schlussendlich konnten wir dann doch nicht mit dem Flieger zurückfliegen, wie das geplant war. Und solche Planungen, da hängt ja dann eine Menge dran. Man ist ja nicht im luftleeren Raum, man hat ja auch seine Dienste und so weiter. Und den Parkplatz, den man schon bezahlt hatte, wo das Auto steht in Deutschland und so weiter und so weiter. Und es war so ein Kampf in mir, weil ich gemerkt habe, man nimmt mir meine Selbstwirksamkeit, man nimmt mir meine Freiheit. Und das kann ein harter Kampf sein. Und ich ging, weil wir dann 6 Stunden auf dem Flughafen noch verbringen mussten, bin ich dann beten gegangen, weil ich merkte, ich war so sauer, ich war so daneben, ich habe so gekämpft. Und dann kam mir der Gedanke, aber Gott hat es zugelassen. Ja, hat er. Stimmt. Hat er zugelassen. Und so habe ich damit gerungen, Gott, du hast das zugelassen. Ich sage ja nicht, Gott hat das alles gemacht und geplant. Ich meine, der tiefste Grund war mein eigener Fehler, den Ausweis zu verlieren. Das weiß ich schon. Ich hatte übrigens aber längst Ersatzdokumente und so, nur dass ihr mich richtig versteht. Aber ich habe gekämpft und gerungen. Und irgendwann war ich dann durch, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie einen halben Tag oder einen ganzen Tag oder noch länger nur sauer sein. Man hatte mir meine Selbstwirksamkeit genommen. Und ich habe es durchgekämpft und Gott gab mir irgendwann Gnade, es einfach mal zu akzeptieren. Es ist jetzt so, es ist jetzt nicht mehr zu ändern, so ist es. Und so gab es eine zweite Begebenheit, die noch um die Weihnachtstage, wo in einem Haus, wofür ich auch Verantwortung trage, die Heizung ausgefallen ist. Und das ist natürlich schlecht für die Mieter, wenn die Heizung ausfällt. Und es war dann sehr schwer, noch Handwerker zu finden. Und ich habe echt gemerkt, nachdem ich schon viel probiert habe und im Internet gesucht habe und gegoogelt und Leute gefragt habe, die mir helfen konnten und angerufen habe, sind Sie schon Kunde bei mir? Neukunden können wir nicht aufnehmen. Ich sagte, es ist aber ein Notfall, meine Mieter werden irgendwann frieren. Ja, also die Person war sehr nett, aber sie sagte dann, ja, auch wenn Sie einen Notfall haben, haben wir trotzdem nicht mehr Personal, es geht leider nicht. Ja, muss man akzeptieren, ja. Und irgendwann merkte ich, jetzt bete doch mal. Ja, ich weiß, ihr seid alle so geistlich, ihr hättet das sofort gemacht. Aber ich habe dann erst irgendwann nach dem 5., 6., 7. Absage, habe ich gesagt, so, ich beuge jetzt meine Knie, Gott, du hast es zugelassen. Und ich bitte dich einfach um Gnade, hilf. Und dann nicht direkt, aber ein bisschen später, habe ich eine Firma gefunden, die sagte, ja, wir haben auch gar kein Personal über, aber wir schieben sie noch rein. Okay, so konnte ich den Mietern mitteilen, okay, dann und dann kommen die. Selbstwirksamkeit, warum erwähne ich das hier? Und ich weiß nicht, wie dir das geht mit dem Beten und mit dem Leben mit Jesus. Wer zu mir kommt, sagt er. Das heißt, es ist und bleibt immer unsere Entscheidung. Herr Gott wird es nie umschalten, dass er sagt, so, was dein geistliches Leben angeht, da werde ich jetzt einfach mal deinen Willen ausschalten und das wirst du immer automatisch richtig machen. Nee. Es ist manchmal ein Kampf, sich zu entscheiden und zu sagen, aber ich werde jetzt beten, ich werde jetzt Bibel lesen, ich werde jetzt in die Gemeinde gehen, ich werde jetzt zum Gottesdienst gehen, ich werde zur Kleingruppe gehen. Es gibt tausend Gründe, Dinge sein zu lassen und nicht zu tun. Aber es gibt einen guten Grund. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und dass wir zu Jesus gehen, dass wir beten und dass wir diesen Jesus erkennen und uns entwickeln in ihm. Wer eine Zeit lang und ehrlich sich selbst beobachtet, stellt fest, dass es Widerstände gibt. Auch Widerstände gegen das Gebet, auch Widerstände gegen die geistlichen Dinge. Und doch wissen wir, dass wenn wir die geistlichen Dinge leben, die ganz schlicht geistlichen Dinge, wir brauchen hier gar keine ganz besonderen Offenbarungen, dann wird in uns etwas gebaut, dann leben wir mit der Herrlichkeit von Jesus, mit diesem guten Jesus, dann verwandelt sich unser Charakter, unsere Persönlichkeit, dann leben wir auf das Ziel zu, was sowieso unser aller Ziel ist. Ich weiß nicht, ist das vielleicht eine Sache, die du nochmal durchbeten musst, ob du dieses Ziel willst, aber das Ziel ist ganz klar, Jesus wird am letzten Tag auferwecken. Alle, die zu ihm gekommen sind, die sich für ihn entschieden haben, die sagen, ich gehe all in, du bist mein Herr. Du bist mein Herr und du bist mein Retter. Und er ist gnädig, ja, er ist gnädig, das ist so schön. Wir haben hier nicht irgendwelche Stufen und dass du irgendwann sagen kannst, so jetzt bin ich ein Heiliger, jetzt werde ich auf jeden Fall gerettet werden. Nein, wir sind gerettet, weil Jesus uns alles schenkt. Aber wenn er uns alles schenkt, diese Gnade, dann sollten wir sie nicht missbrauchen und sagen, naja, weil er alles schenkt, ist ja egal, wie ich lebe. Nein, es ist nicht egal. Es ist eine lebendige Beziehung. Und ich wünsche mir so, dass wir Hunger und Durst nach Jesus haben. Das gibt es. Hunger und Durst nach Jesus. Sehnsucht nach Jesus. Und wenn ich das so habe, das liebe ich immer so und dann gebe ich dem schnell nach und dann wird die Gebetszeit einfach länger. Und manchmal habe ich keinen Hunger und Durst nach Jesus, dann habe ich Hunger und Durst nach anderen Dingen. Und dann versuche ich aber regelmäßig das zu tun, was einfach gut ist. Einfach gut ist, weil es Jesus ehrt und weil es mich auf jeden Fall segnet. Diese Einladung von Jesus hat er ja oft ausgesprochen. Und ich möchte uns jetzt noch ein Gleichnis lesen aus Matthäus 22, die Verse 1 bis 14. Und ich habe jetzt nicht den ganzen Text hier vorne, sondern vielleicht schließt ihr die Augen oder wie auch immer, was euch hilft, da hinzuhören. Denn Jesus hat mehrfach von diesen Einladungen gesprochen, die er ausspricht und die ausgesprochen werden vom Reich Gottes. Lassen wir doch sein Wort auf uns wirken. Es geht um Gott, den Vater, und es geht um eine große Feier, die er veranstaltet. Und es geht darum, so viel sei vorweggenommen, dass Jesus sich freuen wird und dass am Ende viele feiern werden. Das kommt hier dabei raus. Also so sehr das umkämpft ist, dass Menschen mit Jesus leben und alles auf ihn setzen, so sehr wissen wir doch auch aus der Schrift, es wird am Ende funktionieren. Also Gott wird feiern. Er wird ein großes Fest machen. Und das geht so. Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf. Eine andere Übersetzung sagt, sie aber verachteten das. sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Als der König das hörte, wurde er zornig. Er sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Also nicht die entsprechende Kleidung, wenn man zu einer Hochzeit eingeladen ist. Er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ja, das ist deutlich, das ist tief. Das sollten wir mal auf uns wirken lassen. Da ist also diese Einladung. Alle sind eingeladen. Alle. Da heißt es sogar böse und gute. Also so eine grobe Einteilung. Gott macht keinen Unterschied. Kein Ansehen der Person. Nicht reich und arm, dick, dünn. Es gibt gar keine Unterschiede. Böse und gute. Ja, Leute, die einfach gut behütet aufgewachsen sind und solche, naja, die haben schon einiges auf dem Kerbholz. Alle sind eingeladen. Alle sind eingeladen. Wer zu mir kommt, den weise ich nicht ab. Und dann ist davon die Rede von dieser einen Person, die nicht korrekt angezogen ist. Das finden wir merkwürdig. Das passt nicht so ganz. In unserer Zeit, wo Toleranz über allem steht, und Toleranz ist ganz wichtig. Tolerare heißt, ich ertrage auch andere Meinungen und andere Haltungen und anderes. Ja, ganz richtig, ganz wichtig. Darin sollten wir Vorbild sein als Gläubige. Aber irgendwo wird hier doch auch eine Grenze gezogen. Was ist denn das für eine Grenze? Nun, wir dürfen mit allem, was wir sind und was wir haben, inklusive aller Sünden, der, die uns bewusst sind und die, die uns unbewusst sind, was wahrscheinlich noch viel mehr ist, wenn wir es an der Herrlichkeit Gottes messen würden, was wir ja nur sehr wenig können, weil wir davon erst ein bisschen was kennen. Es ist die komplette Annahme da für jeden, aber die komplette Annahme bedeutet nicht, ja, dann bleib doch immer so, wie du bist. Ist die totale Annahme da und dann heißt es, okay, wenn ich jetzt mit Jesus in Berührung komme, ja, dann will ich doch die Sünde nicht mehr. Auch das ist Jesus, wer zu mir kommt. Man kann nicht gleichzeitig sagen, ja, ich will immer so bleiben, wie ich bin und Jesus vergibt ja alles. Nein, dann wird es keine Vertiefung der Beziehung mit Jesus geben. Es lässt sich nicht verbinden, es ist Feuer und Eis. Es geht nicht, es ist Plus und Minus. Ja, sage ich jetzt gerade, dass nur ganz Auserwählte gleich am Abendmahl teilnehmen können? Nein, das sage ich nicht. Jeder ist eingeladen, auch immer wieder. Aber wenn du eingeladen bist und du kommst zu Jesus, dann heißt es auch, Herr, ich lasse die Sünde los. Ich will das olle Kleid nicht mehr. Ich will die ollen Sachen nicht mehr. Nee, ich will das nicht mehr. Jetzt ist Jesus der Maßstab. Also gebe ich das ab. Ja, was sollst du abgeben? Ja, nun, das sagt dir dein Gewissen. Das kann ich dir doch nicht sagen. Das weiß doch jeder selbst, wo er steht und geht und wie er unterwegs ist. Und der Heilige Geist wird es dir erleuchten. Und das, was der Heilige Geist dir erleuchtet, das ist dann auch wichtig. Vergleich dich da nicht mit anderen Menschen, sondern schau einfach, wo du stehst. Vielleicht hat Gott irgendwas gesagt, was du loslassen sollst. Und nochmal, er liebt die Bereitschaft, dass du einfach sagst, ich lasse los. Ja? Ich bin bereit, loszulassen. Jesus sagt nicht, du musst dich erst selber ganz schick und fertig machen. Wir bleiben in diesem Gleichnis. Jeder ist eingeladen, alle können kommen. Ja, aber ich habe nicht die richtige Kleidung. Egal, komm, komm, komm. Es haben sich schon zu viele als unwürdig erwiesen, was ja bedeutet, die haben Nein gesagt. Er sagt, nee, ich habe meinen Acker hier, ich habe mein Gewerbe, ich habe das, ich habe jenes, das noch und jenes. Ja, so ein bisschen Jesus wäre mal nett, aber nee. Versteht ihr? Ein bisschen Jesus funktioniert einfach nicht. Auf Dauer wird aus ein bisschen Jesus gar kein Jesus mehr. Nur noch rote Tradition. Und dann sagt man sich, warum soll ich denn überhaupt zum Gottesdienst gehen? Ja, und wenn du einmal nicht zum Gottesdienst gehst, fällst du ja auch nicht tot um. Ja. Und ich, zu allen, die auch jetzt am Stream dabei sind, ich rede nicht zu Menschen, die wirklich nicht in der Lage sind. Und ich möchte auch denen sagen, die geistlich sehr schwach geworden sind, nehmt Jesus auf und macht nochmal, betet nochmal und sprecht nochmal und der Herr wird euch stärken und er wird euch wieder aufbauen. Also alle, die nicht kommen können, seid gesegnet, habt kein schlechtes Gewissen, aber alle, die kommen könnten, bitte kommt. Auch vielleicht zur Gebetswoche. Es hat sich so ein dicker Teppich über uns irgendwie gelegt und alle haben irgendwie Verständnis, ja. Und man kann ja nicht und es ist ja auch schwer und man will sich ja nicht anstecken. Es gibt tausend Gründe, Herr, noch meinen Acker, lass mich erst noch meinen Vater begraben. Auch das hat jemand mal zu Jesus gesagt. Und Jesus hat gesagt, ich glaube, er hatte nichts dagegen eigentlich, ein ordentliches Begräbnis für den Vater zu machen. Das war nicht der Punkt, aber er wollte mal deutlich machen, Jesus und geht nicht. Du musst Nummer eins machen. Du musst Jesus Mittelpunkt. Ja, nach ihm richte ich mich aus. Alles andere ist ein Hinken auf zwei Seiten. Alles ist so ein halbes Ei und dann hast du wieder schlechtes Gewissen. Und ich weiß nicht, aber vielleicht sollten manche mal sagen, dann lebe ich mal einen Monat ohne Jesus. Vielleicht damit diese Sehnsucht wieder entsteht, damit überhaupt mal wieder was entsteht von dem, wow, Jesus ist doch so gut. Er liebt mich, er ist für mich, gibt mir Bedeutung. Wenn ich also zu Jesus komme, dann kann ich erstmal reinkommen an diesen Festsaal und dann, egal wie ich angezogen bin, egal was ich habe und was los ist, aber dann, er schenkt mir ja sogar das richtige Gewand. Das ist ja faszinierend. Es ist ja nicht teuer, ich muss ja nicht erwerben, ich muss ja nicht hart arbeiten, dass ich dann das richtige hochzeitliche Gewand habe. Er schenkt mir das ja sogar. Aber ich muss es halt annehmen. Ich muss es annehmen, ich muss Ja sagen dazu. Und ich muss auch bereit sein, die ollen Klamotten abzulegen. Wegzuschmeißen. Auch nicht Secondhand oder so, wegschmeißen. So ist Jesus. Wir kriegen das oft nicht so hin. Wir wollen irgendwie diese totale, alles ist egal, jeder kann zu Jesus kommen, wie er will. Das wollen wir irgendwie. Ja, jeder kann kommen. Aber wer wirklich zu Jesus kommt, wo es wirklich Jesus ist, der wird auch Veränderung erleben. Der will auch Veränderung. Ich sage nicht, dass es immer leicht ist, aber man will Veränderung. Man will ja gemäß diesem Jesus dann leben, gemäß seinem Charakter, seiner Liebe. Das ist nämlich der Wille des Vaters, sagt Jesus, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Auferweckung am letzten Tag. Das ist die überwältigende gute Nachricht, was Jesus hier sagt. Komm zu mir, leb mit mir. Auferweckung am letzten Tag. Ein Ziel, das über allen Zielen steht. Was für ein Lebensmut, was für eine Ausrichtung. Egal, was um mich herum passiert, ich lebe auf das Ziel zu. Er wird mich auferwecken am letzten Tag. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl zusammen feiern, dann feiern wir das genau in diesem Bewusstsein. Jesus wird uns auferwecken am letzten Tag. Dann werden wir komplett verwandelt. Jetzt läuft so die innere Verwandlung ab und dann komplett. Und was wird es herrlich? Das ist Jesus und das ist seine Einladung an uns alle. Amen.